wir können uns nur halt entscheiden, wie wir damit umgehen und ob man halt seine Mitarbeitenden dazu zwingt, diese Gefühle zu unterdrücken. Dann wird halt mehr Teil der eigenen Energie, die für kreative und entspannte Arbeit zur Verfügung stehen könnte, damit verbracht, die ganze Zeit Gefühle im Zaum zu halten.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Ideen, der Interview-Podcast von Start Next. Ich bin Shai Hoffmann, ich bin der Moderator, euer Moderator, und wollten wir euch ganz herzlich dafür danken, dass ihr so fleißig reinhört in unsere Podcasts und sie vielleicht teilt. Und wir hatten ja letzte Woche schon oder vor zwei Wochen den Podcast mit WeTel, dem grünen und nachhaltigen Mobilfunkanbieter. Und Alma hat ja schon ein bisschen was von Verantwortungseigentum erzählt. Wir haben heute einen sehr spannenden Gast, den ich auch schon sehr lange kenne. Und ich freue mich, dass wir heute, ist ein bisschen wie so ein Klassentreffen, zusammenkommen. Herzlich willkommen, lieber Georg Thane.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Ja, Georg, stell dich doch einmal kurz vor. Ich habe auf deiner Website recherchiert, du bist ja wirklich viel und vielseitig, und genau, gib doch einmal einen Überblick, was du so bist und was du so machst.
Bist ein bisschen zu viel, Georg. Ja, das habe ich schon verstanden.
aber du bist toll zu viel. Das ist schön.
Ja, also ich bin der Georg Thane mit vollem Namen, Vor- und Zunamen. Mein Hintergrund ist, ich bin Sozialunternehmer, serieller Unternehmer, Serial Entrepreneur, wie man das auf Englisch gerne sagt. Habe mit einem guten Freund die Firma Soul Bottles gegründet, die einige von euch wahrscheinlich kennen. Soul Bottles hat auch eine schöne Geschichte mit Start Next. Wir haben nämlich zwei Crowdfunding-Kampagnen über Start Next erfolgreich zu Ende gebracht. Das war sehr schön und sehr wichtig in unserer Unternehmensgeschichte. Soul Bottles sind schicke plastikfreie Trinkflaschen mit coolem Aufdruck drauf, wo 1 Euro pro Flasche an Trinkwasserprojekte geht in Nepal in Zusammenarbeit mit Viva Con Agua. Das haben mein sehr guter Freund Paul Kupfer und ich so vor 8-9 Jahren angefangen, so mit den ersten Prototypen und Tests. Und jetzt mittlerweile sind es so 60-70 Leute im Team. Wir haben letztes Jahr auch die 1 millionste Soul Bottle verkauft.
Wahnsinn.
Über 80.000 Menschen in Nepal Zugang zu sauberem Trinkwasser gegeben, auch zig Tonnen CO2 und Plastikmüll eingespart, nämlich dadurch, dass Menschen weniger Trinkwasser aus Plastikflaschen kaufen, wo es das doch eigentlich auch in der eigenen Küche gibt, im Wasserhahn. Genau, ich habe das dann vor ein paar Jahren, habe ich mich operativ rausgezogen und bin seitdem vor allem in der Organisationsberatung und unterstütze andere Organisationen dabei, sinnorientiert, selbstorganisiert, auf Augenhöhe, effektiver miteinander zusammenzuarbeiten. Das mache ich jetzt auch als Partner bei den Dwarfs and Giants. Genau, das ist so der grobe Überblick. Und da sind einige Haken, wo man wahrscheinlich reingehen kann.
Genau, ich habe auf deiner Webseite, die man natürlich auch hier in den Shownotes findet, mal ein bisschen über dich gelesen, und du sagst, dass du dir über die Frage Gedanken machst, wie man eine wahrhafte und eine wirklich im Prinzip holistische Weltänderung sozusagen herbeiführen kann. Also wahrscheinlich so aus einer organisationellen Perspektive, aus einer Entrepreneurship-Perspektive. Und du hast, bevor du sozusagen diese Veränderung des Äußeren angehst, hast du sozusagen an dir angesetzt. Und das fand ich ganz spannend. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
Magst du die Frage noch ein bisschen konkreter erstellen? Weil sonst labere ich dir 20 Minuten den Podcast voll.
Ich will eigentlich darauf hinaus, dass du einfach auch Coach bist und dass du zum Beispiel GfK verfolgst. GfK ist nicht die Gesellschaft für Konsumforschung, sondern gewaltfreie Kommunikation.
Mhm. Ein ganz starker Antreiber für mich ist genau diese Frage: Was braucht es, damit wir eine Welt schaffen, die für alle funktioniert? So, wo alle Menschen einigermaßen glücklich sind und das idealerweise auch selbst beeinflussen können, wie glücklich sie sind, wo alle wichtigen Bedürfnisse der Menschheit und aller Menschen gedeckt sind. Und wir alle wissen, da ist die Welt bei weitem noch nicht. Und jetzt die Frage, wieso und was braucht es, um diese Veränderung herbeizuführen? Und das ist für mich so eine generelle Frage, wie, was braucht es, damit Organisationen und Gesellschaft sich positiv in genau diese Richtung entwickelt? So, und wir haben alle in den letzten Jahrhunderten auch immer wieder Veränderungsbewegungen miterlebt, die in sich den Kern des Scheiterns schon mit drin hatten. Die, keine Ahnung, Revolution 1917 für eine gerechte Welt gegangen ist und dann genauso Hierarchien reproduziert hat und autoritäre Unterdrückungssysteme gebaut hat. So, das heißt, das ist ja auch so ein Strang der 68er-Bewegung, ist so dieses, ey, wir können doch nicht nur das Außen verändern, wenn wir nicht auch unser Innen anschauen und verändern. Oder beziehungsweise ein Strang nach der 68er-Bewegung, nachdem die einfach sehr stark in diesem Außen und Struktur drin waren, ja, wahrscheinlich parallele Strömungen. Ich weiß nur, dass meine Eltern waren so diese, ein paar der ersten Hippie-Aussteiger, die gesagt haben, nee, wir müssen doch mal auf uns selbst schauen. Und so, und diesen inneren Turmoil sich den gegeben haben. Und das ist gerade, wenn man sich, also ich schaue jetzt ganz viel natürlich auf Organisationsveränderungen, aber auch eben als Metapher für, wie gesellschaftliche Veränderung funktioniert. Gibt es eben so Aspekte von Struktur, dann gibt es irgendwie inhaltliche Themen, dann gibt es das Zwischenmenschliche, wie läuft das, wie laufen unsere sozialen Beziehungen untereinander, wen kann ich überhaupt nicht leiden und habe deswegen vielleicht ein inhaltliches Argument, gar nicht so sehr, weil ich das inhaltliche Argument habe, sondern weil ich halt eine Gegenposition zu der Pappnase vertreten möchte und wie sie ihre Argumente ausdrückt. Und dann das Letzte ist sozusagen individuell, was sind meine Glaubenssätze, was sind meine Haltungen, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, wie gehe ich mit inneren Konflikten überhaupt um. Und so wie ich mit inneren Konflikten umgehe, werde ich wahrscheinlich auch mit äußeren Konflikten umgehen. Und wenn ich in einem System, in einer Gesellschaft aufgewachsen bin, die dir von Anfang an Hierarchie einbläut und dass man nur emotional sicher ist, wenn man Gehorsam übt, Hashtag Schule, Schule ist jetzt auch nicht mehr so wie das, aber ganz viele von uns, gerade unsere Generation und älter, hat ganz viel Gehorsam geübt und du musst halt das lernen, was dir da vorgesetzt wird, sonst kriegst du schlechte Noten und dir wird ein Horrorbild gemalt, was passiert, wenn du schlechte Noten bekommst, wie scheiße dein weiteres Leben wird. Also da wird einfach ganz früh kriegst du in dir Glaubenssätze und Überzeugungen und Gewohnheiten eingebaut, die irgendwann Teil deiner Persönlichkeitsstruktur werden, die, wenn du Dinge verändern möchtest, dass man mehr auf Augenhöhe, mehr im empathischen Kontakt, mehr mit Rücksicht auf die Bedürfnisse aller agiert, die du auch in dir anschauen und ändern musst. So.
Aber du schreibst auf deiner Webseite, dass du sozusagen ein Trainer for compassionate communication wurdest und das im Alter von 19. Wenn ich mich zurückerinnere, was ich mit 19 gemacht habe, da war ich weit weg davon, mein Inneres zu reflektieren oder meine innere Haltung irgendwie erstmal zu überdenken. Ist das nicht auch eine Sozialisierungsfrage?
Auf jeden Fall eine Sozialisierungsfrage. Also ich komme aus so einem bildungsbürgerlichen grünen Wählermilieu. Das ist ganz klar Teil meines Privilegs, irgendwie mit ab 13 die Taz gelesen zu haben. So, und meine Mutter hat irgendwann auch aus ihren eigenen Themen und Problemen heraus gewaltfreie Kommunikation entdeckt, als eine Möglichkeit, irgendwie mit inneren Konflikten und mit äußeren Konflikten anders umzugehen. Und das habe ich dann irgendwann entdeckt und das war für mich, es gibt so ein kleines grünes Buch, was wir auch bei Soul Bottles jedem und jeder neuen Mitarbeiterin schenken, was so eine kleine Einführung dahin gibt. Das war für mich mit 18, wo ich in einer tief depressiven Phase war, totales, will nicht sagen Erweckungserlebnis, aber es hat mich sehr stark berührt einfach so, weil es für mich einen Weg gezeigt hat, wie es geht, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein. Und mit 17, 18, ich habe mich zutiefst einsam und traurig und allein gefühlt und wusste aber überhaupt nicht, wie mit diesen Gefühlen umgehen. Hatte ein wahnsinniges Maß an innerer Verspannung, Verkrampfung, Ratlosigkeit, die sich dann in mentalen Abwärtsschleifen ausgedrückt hat. Das heißt, es war eine Mischung aus der Dankbarkeit und dem Privileg, Lösungen zu bekommen und dem Leidensdruck, I can't go on like this.
Ich kann mir
So, und
vorstellen.
deswegen war dann für mich sehr klar, sehr wichtig, hey, das ist total wichtig, mich damit zu beschäftigen
Du,
und tief damit zu beschäftigen.
ich kann mir vorstellen, wo du jetzt gerade auch sagst, ne? Also du schilderst ja total viele Gemütszustände, die ich gerade, glaube ich, wiedersehe in ganz vielen Menschen, die alleine in Homeoffices sitzen, die irgendwie gerade
Voll.
total die Existenzängste haben, und so weiter. Also das ist sozusagen ein absolut aktuelles Thema, ne? Und es bleibt wahrscheinlich auch immer aktuell. Also
Voll.
ja. Georg, lass uns einmal ganz kurz zurückreisen. 2013 habt ihr die erste Crowdfunding-Kampagne, hast du ja genannt. Also man muss erstmal dazu sagen, also Georg ist sozusagen nicht mehr im operativen Geschäft von Soul Bottles drin. Ja, hast du abgegeben an Paul Kupfer, hast du ja schon erzählt. Trotzdem würde ich ganz gerne in eine Zeitkapsel mit dir steigen. 2013, erste Crowdfunding-Kampagne. Was für Erinnerungen hast du da dran? Also ihr wart ja auch, also Startnext ist ja noch gar nicht so alt. Ich glaube 2010 sozusagen, 2011 ungefähr. Es ist dann richtig losgegangen. Das heißt, ihr wart relativ am Anfang mit eurer Kampagne. Was für Erinnerungen hast du daran?
Ganz viele unterschiedliche. Also das eine war einfach eine Mischung aus Aufregung und totalem Stress und Überforderung. Das war, als wir die Crowdfunding-Kampagne gelauncht haben, war es auf jeden Fall eine sehr turbulente Zeit bei uns, weil unser Seed-Investor, wo er noch die Hälfte des Seed-Geldes uns schuldig war, insolvent gegangen ist.
Oi,
Und wir irgendwie Darlehen organisieren mussten, um die Insolvenz abzuwenden. Währenddessen hatten wir irgendwie schon Prototypen produziert. Und es war irgendwie so, oh geil, es gibt eine geile Flaschenform, wir kriegen das hin, das irgendwie Flaschen zu bedrucken, auch irgendwie in größeren Auflagen. Und dafür brauchen wir eben die Finanzierung für die erste Auflage, was ja genau das ist der Use Case, also das ist der Moment, wo Crowdfunding total hilfreich ist. So, wir möchten eine erste Auflage von 10.000, 20.000 Flaschen in Auftrag geben, lass uns da die Kohle dafür mit Vorbestellungen zusammensammeln. So, und das war dann also einfach sehr. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt von Erfolg, von oh, es ist total geil und wie aufregend, zu oh Gott, wird es je was werden? Wir waren da zu der Zeit, hatten wir so ein Bürostipendium auch vom Social Impact Lab in Berlin, hatten da auch so ein Coaching. Also, eins, was mir sehr stark noch in den Sinn kommt, ist neben so coolen Momenten, dass ich an meinem Geburtstag irgendwann um Mitternacht allen angesagt habe, hey, jetzt schaut mal kurz her, wir schauen uns jetzt das Crowdfunding-Video an und dann bitte ich euch, dass ihr alle bitte diese Crowdfunding-Kampagne unterstützt. Zum was irgendwie für mich, der ich auch tendenziell eher introvertiert bin, auch einfach total lustig war und cool, irgendwie sowas zu hosten und dann so eine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Und alle, die nicht unterstützt haben, Georg, die durften wieder gehen, ne? Die
Genau,
wurden dann
die haben sich
entfreundet.
dann persönlich eine Klatsche von mir abholen können. Eine gewaltfreie, aber doch heftige Klatsche.
Na klar.
Ihr bis zu einem Coach im Social Impact Lab, der halt irgendwie in Woche 2, und wer weiß ja sozusagen, die erste Woche passiert total viel und in Woche 2 muss man dann ordentlich anschieben, so dass man irgendwie über die 40, 50% kommt und dann ist wieder die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es klappt, aber die Woche 2 ist fucking hart. Und der hat dann gesagt, ja, schaut ja nicht so gut aus bei euch, ne? Ich so, Alter, es ist 10 Uhr in der Früh, this is the first thing you're telling
Gut
Ja, es ist
ausgebildeter
nicht so
Coach,
die
würde ich sagen.
Unterstützung, genau, ausgebildeter
Richtig gut.
Ist gerade richtig scheiße bei dir, oder? Ne?
Tja, der hat wahrscheinlich noch
Ich glaube, in
nicht.
seiner Welt war er einfach besorgt. Der hatte eh so ein Bild, dass wir so ein bisschen Luftikusse sind und es irgendwie nicht so drauf haben. Aber das, also dann hast du ja als Coach nichts verloren. Aber naja.
Aber es ist spannend, ihr habt die Crowd überzeugt. Also ihr habt über 20.000 Euro damals ge gesammelt und habt 3 Jahre später wurde zu Wiederholungstätern mit einer weiteren Crowdfunding-Kampagne, wo die Flasche größer wurde und im Vergleich eben zur ersten Crowdfunding-Kampagne, wo die Flasche ja eigentlich noch ganz anders aussieht, muss man sagen. Hatte die Flasche schon eher die Form der heutigen Soul Bottle. Ihr habt einen Corksleeve noch dazu gepackt, habt eine Soul Cup sogar, also so eine wiederverwendbare Kaffeetasse angeboten. Und das war sogar noch erfolgreicher. Und ihr habt wahrscheinlich auch in diesen 3 Jahren sehr stark an euch, also an der Organisation Soul Bottles gearbeitet, ne? Ihr seid ja auch mit einem bestimmten Arbeitsethos aufgebrochen und habt Soul Bottles gegründet. Willst du ein bisschen was zu diesem Arbeitsethos sagen? Weil, also, das ist ja nicht umsonst, habe ich sozusagen eingeleitet mit dem, dass du sozusagen erstmal an dir und in dir gearbeitet hast, Mediator geworden bist, gewaltfreie Kommunikation, ein gewaltfreier Kommunikationscoach, auch geworden bist und du sozusagen eben mit einer bestimmten auch Vision ein Unternehmen gegründet hast mit Paul zusammen. Was war denn die Vision dieses Unternehmens?
And how did you sell out afterwards? Nein, das ist natürlich nur ein Spaß. We didn't sell out, dazu kommen wir auch später noch.
Genau.
Ich möchte dazu, bevor ich da einsteige, kurz noch was zum Begriff gewaltfreie Kommunikation sagen, weil der manchmal so ein paar Assoziationen hervorruft, die dem nicht entsprechen, was ich darunter verstehe. Mhm. Also es gibt dann so Bilder von Leuten, die sagen, ja, bewirft man sich dann so mit Wattebäuschen und ist man dann nur einfach nett und weichgespült. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, 100% ehrlich zu sein, aber halt auf eine Art und Weise, die ohne Abwertung ist. Und je nachdem, egal was mein Gegenüber macht, den Mensch und die Menschlichkeit und Verletzlichkeit in dem zu sehen und mich damit zu verbinden, was das Gegenüber tut. Also selbst wenn mir eine Person Schimpfwörter an den Kopf wirft, du rücksichtsloser Penner, das nicht so ernst zu nehmen, sondern ernst zu nehmen, hey, da ist jemand frustriert und wünscht sich, dass wirklich Rücksicht auf seine Bedürfnisse genommen wird. So. Und das ist dann vielleicht ein unglücklicher Ausdruck dessen, aber das ist der menschliche Kern, mit dem ich mich relativ entspannt und empathisch verbinden kann. Und dann vielleicht dazu sehen, legen kann, hey, ich merke, ich bin auch frustriert, ich möchte, dass meine Intention verstanden wird. So, und dass auch gesehen wird, in welcher Situation ich hier stehe, wenn ich halt nicht auf jede E-Mail nach 2 Tagen antworten kann. Mhm. Um mal als total aus der Luft gegriffenes Beispiel, was mir total überhaupt nie im Alltag begegnet.
Natürlich.
Genau, also es geht eben darum, Konflikte zufriedenstellend für alle Beteiligten zu klären, eben ehrlich und empathisch und ohne Abwertungen. So, und auch weil der Name teilweise nicht so optimal ist, nutze ich es jetzt in der Arbeit mit Kunden eher den Begriff Clear the Air-Ansatz, weil es darum geht, klare Verhältnisse zu schaffen, reinen Tisch zu machen, aber halt nur auf empathische, menschliche Art und Weise, ohne das auf den Tisch hauen und sich gegenseitig zu erzählen, was man aneinander scheiße findet. Mhm. So, und das hat mich einfach sehr stark geprägt. Da geht es ja auch darum, mentale Automatismen zu verändern, weil man ja ganz viel auch in der Abwertung sich selbst gegenüber ist. Das sind so richtig schlechte Tage, wenn man halt in Abwertungsschleifen über sich selbst festhängt. Und auch da ist die große Erkenntnis, da stecken positive Bedürfnisse hinter eigenen Urteilen, die man über sich selbst hat. So, du dummer Vollhorst, du lernst doch nie. Da ist ein Teil, der möchte, dass wir wirklich aus Erfahrungen lernen und schauen, wie wir unsere Bedürfnisse besser erfüllen können. Das ist eine ganz andere Energie, aus der ich ganz andere Veränderungskapazität schöpfen kann, als aus dieser Abwertung mir selbst gegenüber.
Kann das denn jeder Mensch lernen auch, Georg? Mal eine kurze Zwischenfrage. Ja, also ich meine, ja, aber ja, das sind ja wirklich Reflexionsprozesse. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ein Kollege zu mir sagt, boah, du Vollhorst oder du Penner oder wie auch immer, aus welchem Impuls auch immer, dann ist das ja auch wirklich voll die Arbeit in und an mir, das erstmal sozusagen nicht so persönlich zu nehmen. Also genau, kann das jeder lernen? Und wie lernt man sowas, frage ich mich.
Also genau, ich glaube, eine Ergänzung zu der Antwort, kann das jeder lernen, ist die Frage, will das jeder lernen? Das nicht unbedingt, aber wenn man es lernen möchte, kann man es auf jeden Fall lernen. Es braucht einfach Unterstützung, es braucht Zeit, es braucht die richtigen Übungs- und Ausprobier- und Lernen- und Reflexionsformate. Dann geht das alles, weil, also das ist so eine Grundannahme auch in der gewaltfreien Kommunikation, die ich bisher auch immer bestätigt gesehen habe, ist so, dass alles, was wir Menschen tun, ist der Versuch, positive Bedürfnisse zu erfüllen. Und wir alle haben das Bedürfnis nach gelingenden sozialen Beziehungen. Wir wollen in guter Verbindung miteinander sein. Und wenn wir uns halt als Arschlöcher verhalten, dann nur deswegen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht geht. Und dann ist der Trostpreis, den ich mir nehme, dass ich es halt auf Kosten der Bedürfnisse anderer Menschen mich um meine Bedürfnisse kümmere. Aber das ist immer nur der Trostpreis, weil wenn ich das auf Kosten anderer Menschen mache, leidet die Qualität meiner sozialen Beziehungen. So. Also wenn ich, das ist so dieses, liebt er mich nur wegen des Geldes, dann bin ich immer unsicher, werde ich wirklich geliebt, so wie ich bin, unabhängig von dem, was ich da draußen habe. Also dieses, wenn man mal diese Erfahrung gemacht hat, ah, das hilft mir, meine Bedürfnisse und das, was mich eigentlich im tiefsten Wesen berührt, besser zu versorgen und besser damit umzugehen, dann hat man auf jeden Fall die Motivation, auch da, wo es halt schwierig ist, dran zu bleiben und das wirklich zu lernen und die Art, wie wir miteinander und wie man mit sich selbst umgeht, zu transformieren. Und dafür muss man halt genug Offenheit haben, um sich darauf einzulassen, so eine Erfahrung machen zu können. Und das ist das, wo halt nicht alle Menschen sind, was ja auch okay ist, aus verständlichen Gründen teilweise. Weil Menschen haben teilweise einfach so viel Scheiß erlebt, dass die Offenheit, sich dem zu öffnen, hey, es könnte auch anders gehen, lässt erstmal so viel Trauer und Schmerz darüber hervorkommen, so was man an Leben verpasst hat und was halt an Leben nicht so schön war. Und das kann sich manchmal so groß und endlos anfühlen, dass viele Menschen bewusst oder unbewusst sagen, nee, dem will ich mich nicht stellen.
Aber genau diesen Platz habt ihr ja schaffen wollen mit Soul Bottles, ne? Dass Leute
Genau.
sich eben genau diesen Ängsten und diesen, weiß nicht, rituellen Dingen, die sie erlebt haben vielleicht und die sie auch prägen, ne? Jeder Mensch wird geprägt durch das, was er natürlich irgendwie in der Vergangenheit erlebt hat. Aber genau das wolltet ihr sozusagen, diesen Platz wolltet ihr wolltet sozusagen ein menschliches Unternehmen bauen. Ich habe nämlich hier kurz reingeguckt in deine Keynote, die ich hier auch unten verlinke in die Shownotes, wo du über den Clean the Air Ansatz sprichst und darüber, was dann eigentlich passiert, wenn ein Unternehmen menschelt. So, und das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Und im Prinzip ist ja das, was ihr mit Soul Bottles auch aufbauen wolltet.
Ja, das war auf jeden Fall neben dem Inhaltlichen, so ökologische Probleme lösen und mehr Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu geben. Genauso eine Gründungsmotivation. Was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Art des Miteinanders von Anfang an als Teil der Unternehmenskultur haben? So, wie fühlt sich das an? Was macht das mit einer Organisation? Was braucht es, damit das überhaupt passiert und die Tiefe erreicht, die wir uns wünschen? Das war eine ganz starke Gründungsmotivation. Und es ist natürlich auch immer wieder ein herausfordernder Weg, weil das halt so unseren Gewohnheiten widerspricht und unserem Bild von wie Arbeit auszusehen hat, in Anführungszeichen. Und gleichzeitig dockt aber auch an einer ganz tiefen Sehnsucht an, so dass man halt auf der Arbeit nicht seine Menschlichkeit an der Eingangstür abgibt, sondern genauso auch Mensch ist im Meeting zur Marketingstrategie oder im Gehaltsentscheidungsprozess oder einfach in einer kurzen Sequenz, wo man sich synchronisiert, was die Prioritäten sind. Und man dann einfach im Mittagessen gute, angenehme, feine Gespräche hat und sich irgendwie gut aufgehoben fühlt, weil man weiß, egal was ich von mir zeige, ob es Wut oder Trauer oder Albernheit ist, das ist hier akzeptiert und es gibt Menschen, sehen mich als Mensch und sagen vielleicht auch, wenn sie was stört, und dann können wir das aber irgendwie entspannt klären, weil wir einen gegenseitigen Respekt haben und gegenseitig voneinander wissen, ah, da sind ja nur positive Bedürfnisse dahinter, nur wir müssen da neue Strategien finden, die besser passen, aber so prinzipiell ist das Problem nicht so groß. Das sind schöne Momente, wenn man einfach merkt, ja, da gibt es so eine Gelassenheit und Sicherheit von, ja, egal was hier passiert, wir kriegen das gut geklärt. Das heißt nicht, dass ich mit allen auf der Arbeit Best Friends sein muss, das geht ab einer gewissen Organisationsgröße auch einfach gar nicht mehr. Aber dass wir so dieses Grundvertrauen haben, hey, wenn wir eine Irritation haben, wenn eine Spannung, ein Konflikt auftritt, können wir das gut klären. So.
Georg, ich habe eine Ausbildung im Hotel gemacht und wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke und wenn du sozusagen jetzt sagst, dass wir auch Platz schaffen wollten, in dem einfach Gefühle, also menschliche Bedürfnisse Platz haben und ich eben zurückdenke an meine Ausbildung und ich mir überlege, ey, wenn ich irgendwie angefangen hätte, weil ich irgendwie ein schlechtes eine schlechte Begegnung mit einem Gast hatte, der mich angemacht hat, wenn ich da angefangen hätte zu weinen, dann hätten sicherlich alle von mir gedacht, was ist das denn eigentlich für ein Schwächling? So. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen ArbeitnehmerInnen, so, dass sie sozusagen genau diese menschlichen Dinge, die einfach ausbrechen manchmal, weil es nicht anders geht, dass die sozusagen einem dann als Marotte oder als Schwäche ausgelegt werden. Und ich finde, das ist eine Herausforderung, irgendwie so die Balance zu finden zwischen dem Raum zu geben, ja, und auch Menschen zu finden, also MitarbeiterInnen zu finden, die dem auch offen gegenüberstehen. Ne? Also ich glaube, ja, das ist auch, glaube ich, so ein Prozess, den man dann so durchläuft voll. Als Mitarbeiter bei Sawbottle zum Beispiel.
Ja, voll. Also es gibt jetzt unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Ich pick mal einen raus. Also das eine ist, dass dieser Glaube, dass bestimmte Gefühle einen schwach machen oder sagen, man hat sich nicht unter Kontrolle, das ist ein Glaube, der kommt aus unserer hierarchischen, patriarchalen Kultur, wo es man nur halt funktionieren kann, wenn man bestimmte Gefühle unterdrückt und alles außer Wut im Zweifelsfall unterdrücken. So. Wut ist noch das Einzige, was irgendwie akzeptiert ist.
Ach, gut zu wissen. Jetzt werde ich einfach... Guten Tag, herzlich willkommen zum Wut-Podcast von Startnext.
Beziehungsweise es gibt ja auch so Menschen, die haben halt zwei Gefühle, gut und schlecht oder gut und geht so oder gut und muss ja. Das Problem ist halt, also wir haben die Gefühle ja trotzdem. So, absolut, wir können uns nur halt entscheiden, wie wir damit umgehen und ob man halt seine Mitarbeitenden dazu zwingt, diese Gefühle zu unterdrücken. Dann wird halt mehr Teil der eigenen Energie, die für kreative und entspannte Arbeit zur Verfügung stehen könnte, damit verbracht, die ganze Zeit Gefühle im Zaum zu halten und wegzudrücken und dass sie ja nicht herausbrechen. Das heißt, allein aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht, was für mich nicht die relevanteste Sicht ist, aber selbst wenn man sich nur die Brille anschauen würde, ist das total die Energieverschwendung. Also das ist so wie, keine Ahnung, sich zu erzählen, der rechte Fuß ist irgendwie nicht so gut, man sollte jetzt nur noch auf dem linken Fuß laufen und versucht die ganze Zeit zu verstecken, dass man einen rechten Fuß hat, so, wo man mit beiden Füßen eigentlich viel entspannter laufen könnte, aber stattdessen hoppeln alle halt auf einem Bein durch die Gegend und erzählen sich, nee, rechter Fuß, nee, ich nicht, hast du? Nee. Ja. Und natürlich geht es dabei nicht darum, tief in Gefühlen zu versinken, so ist es geht schon auch darum, einen erwachsenen Umgang damit zu finden. So, ich habe Gefühle, nicht die Gefühle haben mich. So, das ist auch auf die Angst, die dahinter steht, wenn Leute Gefühle abwehren. So, dass Angst davor, auch überfordert zu werden und dass man da dann drin versinkt. Das kann manchmal passieren, wenn das erste Mal ist, dass ich mich mit meinen Gefühlen beschäftige. Dann bricht da was hervor. Aber das ist üblicherweise relativ schnell auch wieder vorbei. Und das braucht dann halt eben auch dieses Thema emotionale Selbstverantwortung. Also eben nicht den anderen Menschen die Schuld dafür zu geben, dass ich jetzt traurig bin oder dass mich die schwierige Begegnung mit meinem Gast da Trauer in mir auslöst, sondern okay, da ist ein Auslöser da draußen und die Bewertung in mir und die Bedürfnisse in mir, die dazu führen, dass ich diese Gefühle habe, das ist alles in mir. So, und da habe ich am meisten Einflussmöglichkeit darauf, wie ich damit umgehe. Und das heißt, mein Gegenüber macht mich nicht traurig, meine Partnerin macht mich nicht wütend, sondern sie tut etwas, kurz danach werde ich wütend, aber dazwischen stehen auch noch ganz viele Schritte in mir, die zwar in Sekunden schneller, aber doch in mir passieren und auf die ich Zugriff habe.
Spannend. Krass. Ja, das genau. Ist ja halt dieser Trigger, dieser Trigger-Moment, ne? Also irgendwas triggert mich dann und ja.
Ja, und das... Zu dem anderen Teil der Frage noch, was wir schon auch gemerkt haben, ist, dass es sinnvoll ist, bei uns im Hiring-Prozess zu schauen, ob Leute bereit sind für persönliche Entwicklung und diese Art von Selbstreflexion. Weil wenn sie das sind, dann lassen sich alle auch inhaltlichen und fachlichen Probleme, zumindest die meisten, gut lösen. Und wenn nicht, dann wird es einfach schwierig. So, und wir, jede Person, die bei uns einsteigt, nimmt teil an einem zweitägigen gewaltfreien Kommunikation-Einführungsworkshop, damit wir einfach so ein bisschen eine gemeinsame Basis haben, Und gerade wenn Leute auch ein paar Jahre länger bei uns sind, ermöglichen wir ihnen auch eine Jahresausbildung, also wo du irgendwie ein Jahr lang 20 Trainingstage dich intensiv mit diesen Themen auseinandersetzt und auch wirklich eine Übung und ja, eine Automatismus in diese Themen reinbekommst, so mentale Gewohnheiten änderst. Genau, ist bei uns mittlerweile auch Vorbedingung dafür, wenn du mit in die GesellschafterInnenrolle rein möchtest, dass du so eine Jahresausbildung hast. Weil gerade wo es um Eigentum, wo es um Geld und diese Arten von Mitbestimmung und auch gesellschaftlichem Status, irgendwie Gesellschafter in einer GmbH sein geht, da werden auch diese Knöpfe und Projektionen sehr leicht gedrückt. So. Und das ist einfach wichtig, dass Leute da tief genug drin sind, dass sie dann nicht in Eskalationsspiralen verfallen.
Du hast gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, Eigentum. Ihr seid ein B-Corp-Unternehmen, genauso wie Einhorn-Kondome, genauso wie Startnext, genauso wie viele andere. Share zum Beispiel ist ein B-Corp-Unternehmen und so weiter. Ihr seid aber auch ein Purpose-Unternehmen. Und beim Purpose-Unternehmen wird es jetzt spannend, denn ihr habt euch irgendwann entschieden, sozusagen dieses Unternehmen nicht mehr nur Paul und Georg gehören zu lassen, sondern dieses Unternehmen überführt. Wohin habt ihr es überführt? Nicht ins Gefängnis, auf jeden Fall.
Wir haben es einer Straftat überführt, lieber
Genau.
Schein. we grandfathered it in. Wir haben es in eine hybride Rechtsform überführt, die nennt sich Verantwortungseigentum oder Purpose Ownership, wo es letztlich darum geht, sinnorientierten Unternehmen zu ermöglichen, dass sie auch langfristig, auch über die Gründer hinaus, unumkehrbar dem Sinn als allererstes verschrieben sind und sich nicht kapitalistische finanzielle Interessen durch die Hintertür reinmogeln können. Und das funktioniert trotzdem über eine GmbH, aber der GmbH-Gesellschaftsvertrag ist dann so angepasst, dass dieses Purpose over Profit, also Sinn und gesellschaftlicher Beitrag ist wichtiger als der Profit des Unternehmens, so in der Organisation festgeschrieben ist und auch in der Anteilsentscheidungsstruktur festgehalten ist, dass es unumkehrbar ist. Da gibt es einen Kontrollanteil einer Stiftung, die die entsprechenden Paragraphen in Anführungszeichen besichert, und dadurch faktisch unumkehrbar ist. Also es kann dann nicht das passieren, was zum Beispiel bei so großen Unternehmen wie Whole Foods passiert ist, so große Biomarktkette in den USA, wo dann halt die Milliarden auf dem Tisch lagen von Amazon und der Gründer dann halt gesagt hat, ja, okay, dann verkaufe ich das halt. Und dann hast du jahrelang in eine Biomarktkette investiert, deine Arbeits- und Lebenszeit als mitarbeitende Person. Und dann ist am Ende gehört es dann doch Jeff Bezos. Geil. So, also damit kann man wirklich Lebenswerke zunichte machen. Und es gibt genug Fälle von Organisationen, die purpose-driven gestartet sind und die dann aus Wachstumsdruck, wo sie dann Investoren an Bord geholt haben, wo dann irgendwann die Mehrheit der Anteile bei Investoren liegen, irgendwann halt im Zweifelsfall die finanziellen Interessen wichtiger sind als die Beitrags- und Sinninteressen. So, und mir war wichtig, da kommen wir wieder zurück zu diesem Teil serieller Social Entrepreneur, serieller Sozialunternehmer, dass wenn die Organisation gut läuft, dass sie mich nicht mehr braucht, ich trotzdem sicher sein kann, dass das, was ich dann mit viel Schweiß, Blut und Tränen zusammen mit Paul aufgebaut habe, dass das auch langfristig dem Sinn verschrieben bleibt. So, deswegen war für mich keine Frage oder überhaupt gar keine Option, meine über 40% der Anteile zu Geld zu machen, sondern es war ganz klar, wir brauchen irgendwie eine Rechtsform, die dem entspricht. Und glücklicherweise kam uns dieses Verantwortungseigentum dann über den Weg und dann hat es ein, 2 Jahre gebraucht, bis wir das geschafft haben, irgendwie neben dem ganzen Alltagsgeschäft umzusetzen. Und es hat aber glücklicherweise geklappt, dass wir es geschafft haben, eben eine Rechtsform zu finden, mit der wir weiterhin wirtschaftlich arbeiten können, weil wir sind halt in unserem Geschäftsmodell. Funktioniert für uns gar keine GmbH, weil wir ein klassisches Handelsunternehmen sind, Verein auch nicht. So, deswegen war schon eine klassische GmbH wichtig, aber halt wichtig, dass die nicht irgendwann verscherbelt werden kann und zum Spekulationsgut wird. Und da hat uns das Verantwortungseigentum echt den Arsch gerettet, könnte man sagen. Oder es hat halt dementsprochen, was wir die ganze Zeit machen wollten und dabei halt nie eine wirkliche Möglichkeit gefunden haben.
Und wir sprechen ja die ganze Zeit auch so von Organisationsentwicklung, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie höre, okay, ihr habt die Gesellschaftsform GmbH und eine GGmbH käme für euch quasi nicht in Frage, weil ihr eben auch ein wirtschaftliches Unternehmen sein müsst. Da stellt sich mir die Frage so, wie müssten wir eigentlich Gesellschaftsformen, also Gesellschaftsformen im juristischen Sinne sozusagen weiterentwickeln, ne? Da gibt es, glaube ich,
Ja,
auch
voll.
Ansätze, ne? Eine Purpose GmbH zu gründen. Also
Voll.
genau, das ist wahrscheinlich auch der nächste Schritt dann, ne? Auch sozusagen auf einer juristischen, auf einer gesetzgeberischen Ebene zu überlegen, okay, wie kann man sozusagen dieser Zukunft eben auch einer Gesellschaftsform zur Hand gehen.
Genau, und das ist ja auch die Leute von der Purpose-Stiftung sind ja auch seit Jahren dran. Genau solche, also gibt es einen Gesetzentwurf. Es muss sich nur jemand finden, eine Parteienkonstellation, die das auch in Rechtsform überführt. Weil, also ich meine, das ist ja auch ein total schlüssiges Argument, dass sie sagen, die GmbH in der jetzigen Form ist halt aus den 1880ern.
Voll, ja.
Und wäre es nicht vielleicht mal an der Zeit, eine modernere, für an die heutige Zeit und an die heutigen UnternehmerInnen angepasste Rechtsform zu bauen? So.
Absolut, ja.
Genau, und eine Ergänzung noch, also ich kenne mich nicht tief genug aus mit GGmbH, um zu sagen, dass es wirklich keine Option wäre, also falls dann im Nachgang Leute sagen, eh, aber du, well, actually, GGmbH, you may be right.
Aber ihr habt, muss man auch sagen, also ihr habt ja, wobei in dem ersten Video war das, glaube ich, ihr habt sozusagen auch Soul Water, den Verein gegründet. Den gibt es noch?
Ich glaube, der ist wieder abgewickelt. Weiß ich nicht genau.
Das heißt, wie funktioniert das dann technisch für alle, die sozusagen vielleicht gründen wollen, eine GmbH gründen wollen und trotzdem was spenden wollen, weil 1 € pro Trinkflasche, pro verkaufte Trinkflasche geht ja an Wasserprojekte. Wie
Ja.
macht ihr das? Also spendet ihr dann als GmbH sozusagen Viva Con Agua das Geld oder wie funktioniert das?
Genau, also da bin ich buchhalterisch nicht tief genug drin, aber auf unseren Rechnungen ist immer ausgewiesen, also auf der Webseite steht 24,90 zum Beispiel für eine Soul Bottle und dann auf der Rechnung ist 23,90 € für die Soul Bottle und 1 € Spende direkt an Viva Con Agua. So, bei uns ist das sozusagen nur ein Durchlaufposten, der direkt an Viva Con Agua geht. Also wir wollten da auch keine Zwischenstruktur bauen, weil wozu? Der Soul Water Verein, den gab es deswegen. Das war so eine Projekt- und Produktentwicklung, die wir halt ausprobiert haben und die dann nicht funktioniert hat, war der Versuch, einen Weg zu finden, wie über das Leitungswasser im Restaurant man Spenden für Wasserprojekte generieren kann. Also weil eigentlich ist es ja absurd, dass du 3 € irgendwas oder 4 € irgendwas für ein Mineralwasser im Restaurant zahlst. Gleichzeitig ist es halt von der Kalkulation, wie Gastronomie funktioniert. Ist das Essen oft nur auf Deckungsbeitrag und ein Nullsummenspiel und sozusagen das Geld wird verdient mit den Getränken. Also dass Gastronomie überleben kann, liegt an den Getränken. Deswegen haben die da so viel Marge drin. So, und dann hast du die herausfordernde Gemengelage, dass sie eben so darauf angewiesen sind, darauf, auch auf zum Beispiel auf das Wasser. Und gleichzeitig ist ein fast moralischen Aufschrei gibt, wenn man für Leitungswasser Geld nimmt. So. Und
Ja.
der Versuch war zu schauen, hey, kriegen wir das kommunikationsmäßig irgendwie hin, dass das funktioniert, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel 3 € für einen halben Liter Leitungswasser zahlst und 1 bis 2 € werden halt gespendet. Der Rest bleibt aber beim Restaurant, damit es eben auch einen Teil seiner Marge dadurch bekommt. Und das war immer so ein, we'll see if it works and it didn't work. So.
Fair enough, muss man auch feststellen und dann
Und
sich auch irgendwie trennen davon und weiter nach
genau.
vorne gucken, in die Zukunft gucken. Und das wollen wir jetzt auch tun zum Ende des Podcasts. Du bist ja bei Dwarfs and Giants und ihr seid ein holokratisch organisiertes Unternehmen, implementiert oder versucht sozusagen auch diese Strukturen in Unternehmen zu bringen. Du bist bei Dwarfs and Giants dafür zuständig, die ganzen Erfahrungen, die gesammelt werden bei Kunden, die Erfahrungen, die auch du gesammelt hast als Gründer, als Serial Entrepreneur, wie wir gehört haben, sozusagen aufzuschreiben, zu verbreiten, über über Workshops und Webformate sozusagen an den Mann, an die Frau und an diverse Menschen zu bringen. Wir haben aber auch im Vorgespräch gehört, oder du hast mir erzählt, dass du eigentlich schon auch so ein Unternehmertyp bist. Mhm. Georg, was gründest du, komm hier, plauder mal aus dem Nähkästchen, was gründest du als nächstes? Was kommt als nächstes? Gibt's da was?
Ja, es gibt so ein paar konkrete Stränge. Welche Form die genau nehmen werden, ist noch nicht so im letzten Detail klar. Aber die zwei nächsten Sachen, die ich im Rahmen von Dwarfs and Giants mit anschiebe, ist einerseits der KDR-Ansatz, also was so ein nochmal breiteres Framework ist, um das Thema Zwischenmenschlichkeit und Konflikte untereinander in der Organisation einfach gut, in einem guten Tempo und in einer guten Tiefe zu transformieren. So. Also wir haben auch bei Soul Bottles gemerkt, dass gewaltfreie Kommunikation alleine reicht nicht. Also es braucht schon auch strukturelle Entsprechungen. Gewaltfreie Kommunikation zwischen Chef und Angestellten ist zwar besser als gewaltvolle Kommunikation, ist aber trotzdem immer noch zwischen Chef und Angestellten und gibt aufgrund der Machtunterschiede und des Machtgefälles einfach eine Begrenzung darauf, wie ehrlich und auf Augenhöhe man miteinander kommunizieren kann. Also, und das ist auf beiden Seiten frustrierend. Also ich habe versucht, als eingetragener Geschäftsführer einer GmbH, versucht trotzdem irgendwie kollektiv auf Augenhöhe mit den Leuten zu agieren. Und bei manchen hat das total funktioniert. Die haben das, sind da voll drauf eingestiegen. Und bei anderen hast du halt gemerkt, da kann ich noch so nett sein. Da gibt es immer noch eine Zurückhaltung und eine Angst und eine Zurückhaltung, mir ehrlich zu sagen, wenn es Probleme gibt oder es Konflikte mit mir gibt. So, und das hat halt nicht dem entsprochen, was mein Anspruch war an zwischenmenschlichem Miteinander. Mhm. Also das heißt, es braucht auch zusätzliche Strukturen und Formate und das reicht auch nicht nur, wenn die Chefs und die Chefinnen gewaltfreie Kommunikation machen, sondern es braucht eben auch Formate für die Teamebene, um sich Feedback zu geben, um Konflikte moderiert zu klären, sich regelmäßig zusammenzusetzen und als Team miteinander einzuchecken, wie geht es uns denn auf zwischenmenschlicher Ebene miteinander? Gibt es Spannungen gerade? Und falls ja, lass sie uns ansprechen und klären und schauen, dass wir sie gut geklärt kriegen. Feste Formate für Wertschätzung einzuführen, so dass man eben nicht nur die schwierigen Themen bespricht, sondern das, was man sich eh im Alltag viel zu wenig sagt, was man aneinander gut findet und wofür man dankbar ist und wofür man Wertschätzung hat, sich auch das immer wieder regelmäßig zu sagen und da Erinnerungen zu haben. So, oder auch allein Räume, sich gegenseitig Empathie zu geben, das ist total wichtig. Und dann ist auch hilfreich, so Gesamtorganisationsformate zu haben, wo die gesamte Organisation zusammenkommen kann und schwierige kulturelle, soziale, atmosphärische Dinge zu besprechen. Also gerade wenn es so um die Veränderung, die wir ganz viel begleiten, in Richtung, wir nennen das Nextland, also so das breite Feld von New Work, wo es ganz viele unterschiedliche Ansätze gibt, wovon Holacracy und Clear the Air zwei sind, aber es gibt auch noch ganz viele andere und jede Organisation muss schauen, was ist für sie der passende Ansatz. Wir sind da auch nicht Holacracy-Dogmatisten, falls das ein Wort ist. Genau, in solchen Veränderungsprozessen gibt es dann wirklich auch so atmosphärische Sachen, so also ganz klassisch ist so dieses, dass Leute aus dem Team sagen an die GründerInnen und GeschäftsführerInnen, hey, ihr sagt, ihr wollt mit uns Richtung Nextland, Richtung New Work gehen, aber da und da verhaltet ihr euch noch wie klassische Führungskräfte, was ist denn da los? Und das nicht einfach nur im Vorwurfsmodus miteinander auszuhandeln und dann beidseitig Verletzungen vom Platz zu tragen, sondern sich da verletzlich zu zeigen und so von den Mitarbeitenden so die Frage, hey, meint ihr das wirklich ernst? Und dahinter, können wir darauf vertrauen? Fühlen wir uns da sicher? Können wir da ins Risiko gehen oder kriegen wir dann eins auf den Deckel? Und dann umgekehrt von den GründerInnen und GeschäftsführerInnen, hey, wir sind selber überfordert. Wir brauchen auch, dass ihr euch die Verantwortung nehmt. Und wenn so ein Thema lange liegen bleibt, dann kriegen wir Stress. Und dann gehen wir in unseren Automatismus, den wir halt über die Jahre gelernt haben, in dem wir total gut sind. Problem lösen. Mhm. Und das ist dann total, da sind wir total hin und her gerissen. So, wie können wir schaffen, dass wichtige Dinge nicht runterfallen? Wir uns sinnvoll zurücklehnen können. Aber ihr halt auch so fucking step up und nehmt euch die Verantwortung und nehmt euch die Selbstverantwortung. Also das sind so zum Beispiel ganz klassische Konfliktlinien, die es braucht, wirklich auf Gesamtorganisationsebene zu besprechen. Und die aber total einen Unterschied machen, wenn du es schaffst, die auf der Qualität miteinander zu besprechen. Weil sonst ist das immer so im Kaffeegespräch und ah, der meint es doch eigentlich nicht ernst. Oder dann in Geschäftsführungsrunden halt, ja, aber die Mitarbeiter, die nehmen das ja nicht und das kann man denen ja gar nicht zutrauen. Und ah, ist das mit der Selbstorganisation, funktioniert das wirklich? Also auch an solchen Dynamiken haben wir schon oft genug auch solche Implementierungsprozesse scheitern gesehen, dass Konflikte halt nicht auf den Tisch gebracht wurden und so geklärt wurden. So, also das ist so die Überschrift Clear the Air-Ansatz. Da geht es darum, ja wirklich einen Ansatz und eine Community of Practice aufzubauen, die auch über Dwarfs und Giants hinausgeht. Also es geht nicht darum, dass jetzt nur Dwarfs und Giants diese Arbeit macht. Natürlich sind wir da am nächsten beieinander dran und lernen ganz viel voneinander und miteinander. Und gleichzeitig soll auch das über uns hinauswachsen. Und das andere ist daran anschließend ein Selbstorganisationsansatz, der nennt sich SoulOS.
Ein
Und eigentlich habe ganz.
Betriebssystem, ein neues Betriebssystem für Soulbottle. Oder für
Genau,
dann
das.
auch andere Organisationen im
Genau, für
Prinzip.
andere Organisationen auch. Das Soulful Organizations System. Das ist so Early Stage, da gibt es auch noch keine Webseite.
Habe ich aber auf deiner Webseite schon gesehen.
Genau, man kann es auf meiner Webseite sehen, man kann mich dann anschreiben und dann kann ich auch sozusagen unter der Hand Materialien zuschicken, wenn man das möchte.
Cool.
Oder zu Vorträgen einladen. Aber das ist der Versuch, das Problem, was Holacracy oft hat, dass es sehr kompliziert ist und die zwischenmenschliche Ebene außen vor lässt, das beides zu lösen. Also ein deutlich vereinfachtes Regelwerk, auch eine deutlich vereinfachte Didaktik, um nicht überfordert zu werden von all den totalen neuen Regeln, sondern es einfach gut, Schritt für Schritt, mundgerecht zu verarbeiten und eben von Anfang an das Zwischenmenschliche mitzudenken und diese Themen von Anfang an mitzuklären. Genau, wir haben das in ein paar Organisationen pilotiert. Wir nutzen das auch in Soul Bottles, in einer leicht abgewandelten Form, aber wir nutzen es auch in Soul Bottles. Genau, das ist auch bald ready for Market Launch. Genau, das
Wow.
sind so die zwei Dinge, die mich beschäftigen, wo ich die Hoffnung habe, dass das, was ich an Erfahrung habe, machen dürfen und können von wie geht New Work wirklich und wie kann es aber auch wirklich funktionieren, die wirklich breiter verfügbar zu machen.
Es
So,
ist auch
und dann,
voll
wenn
das,
das steht, who knows?
ja, ist auch voll das Buzzword geworden, ne? So New Work
Ja.
und jeder glaubt, dass bei Agile, das sagst du ja auch in der Keynote, die ich hier unten auch nochmal verlinke, da erfahrt ihr auch viel mehr über den Clean the Air Ansatz. Und da sagst du halt quasi, dass oftmals sozusagen der New Work Ansatz eben nicht über Agile oder Holacracy hinausgeht. Und Clean the Air geht halt auf diese zwischenmenschliche Ebene ein. Und ich musste auch vorhin gerade dran denken, dass es neue Wertschätzungsformate braucht. Und wir haben zum Beispiel bei Start Next eine Wall of Thanks. Und die wird, glaube ich, ein- oder zweimal die Woche, nee, Quatsch, quasi jedes Mal nach einem Daily, das wir dann haben, wird das vorgelesen zum Ende, zum Checkout quasi. Und dann
Na
dankt
cool.
sozusagen, danken wir MitarbeiterInnen uns gegenseitig für eine ganz bestimmte Arbeit, die geleistet wurde. Und das ist quasi so eine Geste der Wertschätzung und das tut auch echt ganz gut. Einerseits, wenn man es selbst verfasst, aber andererseits natürlich, wenn man es dann vorgelesen bekommt, dass jemand dir dankt. Also es ist wirklich
Cool.
ein schönes Ritual. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das war es auch schon. Wir haben fast eine Stunde gesprochen. Und
Ach
Georg,
Mann, so schnell.
ja, du bist, das ist echt Wahnsinn. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon total lange. Ich kann mich also an die Anfangs, ich kann mich noch erinnern, wie ich bei euch da in eurem Lager, in eurem Flaschenlager saß und wir irgendwie so ein Video gedreht haben. Da habe ich euch interviewt und da dachte ich auch so, krass, das sind ja wirklich bunte Vögel. Und heute sehe ich dich hier über Zoom, über Zoom und denke mir so, krass, was du auch so für eine Transformation durchgemacht hast. Das ist echt bewundernswert. Also auch was ihr mit Soul Bottles gemacht habt und wo ihr hingereist seid und wo ihr vielleicht auch noch hinreisen werdet. Hut ab. Danke für euer Engagement, Georg. Und danke, dass ihr
Danke
euer
dir.
Unternehmertum auch bei uns mitgestartet habt auf Start Next. Das ist echt uns eine große Ehre.
Oh ja. War auf jeden Fall ein sehr wichtiger Support und ein, total wichtig für uns, dass es diese Möglichkeit gab.
Georg, dann danke ich dir für dieses tolle Gespräch und
Vielen Dank
dafür,
dir.
dass du so offen bist und deine deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Und wie gesagt, ich in die Shownotes packe ich quasi alle Links, die für euch, liebe HörerInnen, interessant sein könnten. Wir bitten euch ganz herzlich darum, diese Folge, wenn sie euch gefallen hat, zu bewerten und zu teilen. Und ansonsten übernächste Woche, in 2 Wochen dann wieder reinhören, wenn die nächste Folge kommt. Georg, vielen, vielen Dank. Fühl dich ganz doll umarmt. Du bist in Wien. Umarmung nach Wien und danke für deine Zeit.
Umarmung nach Berlin.
Ciao, ciao. Bye.